Und zur Predigt, die uns danach Jakob Thiessen halten wird, zu Genesis 6, wo es um Noah und die Flut geht, hinführend dafür lese ich uns Matthäus Kapitel 24, die Verse 36 bis 44. Matthäus 24, Vers 36 bis 44. Von dem Tag aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohns. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Dann werden zwei auf dem Felde sein. Der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle. Die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint.
Herzlich zu diesem Gottesdienst. Ich habe vor, so eine kleine Serie durch das Alte Testament beziehungsweise aus dem Alten Testament an Predigten zu machen. Wir beginnen heute mit Noah. Schauen, wie weit wir kommen. Wir wollen uns heute mit der Zeit vor der Sintflut beschäftigen. Hartwig hat mir gesagt, diese Woche, dass er vorhat, in ein paar Wochen über den Bund mit Noah, den Bund Gottes mit Noah nach der Sintflut zu sprechen. Das ist also dann auch die Fortsetzung. Wir lesen den Text aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 6, Vers 5 bis 22. Achtet mal darauf, wie hier wechselnd Noah und die Menschheit beschrieben wird. Sehr auffallend, dieser Kontrast, der da zum Ausdruck kommt. 1. Mose 6, Vers 5 bis 22. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte, und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Und der Herr sprach: Ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen, vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und zu den Vögeln des Himmels. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Dies ist die Generationsfolge Noahs. Noah war ein gerechter Mann. Untadelig war er unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott. Und Noah zeugte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Die Erde aber war verdorben vor Gott, und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Und Gott sah die Erde, und siehe, sie war verdorben. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. Da sprach Gott zu Noah: Das Ende allen Fleisches ist vor mich gekommen. Denn die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir eine Arche aus Gofenholz. Mit Zellen sollst du die Arche machen und sie von innen und von außen mit Pech verpichen. Und du So sollst du sie machen. 300 Ellen sei die Länge der Arche, 50 Ellen ihre Breite und 30 Ellen ihre Höhe. Eine Elle. Also das sind immerhin bald 150 Meter lang. Das Dach sollst du der Arche machen, ein Dach sollst du der Arche machen, und zwar nach der Elle sollst du sie von unten nach oben fertigstellen. Und die Tür der Arche sollst du zu ihrer Seite einbringen, mit einem unteren, einem zweiten und einem dritten Stockwerk sollst du sie machen. Denn ich, siehe, ich bringe die Wasserflut über die Erde, um alles Fleisch unter dem Himmel, in dem Lebensodem ist, zu vernichten. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten, und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Und von allem Lebendigem, von allem Fleisch sollst du je zwei von allen die Arche bringen, um sie mit dir am Leben zu erhalten. Ein männliches und ein weibliches sollen sie sein. Von den Vögeln nach ihrer Art und von dem Vieh nach ihrer Art und von allen kriechenden Tieren des Erdbodens nach ihrer Art, je zwei von allen sollen zu dir hineingehen, um am Leben zu bleiben. Und du, nimm dir von aller Speise, die man isst, und sammle sie bei dir, dass sie dir und ihnen zur Nahrung diene. Noah tat es nach allem, was Gott ihm geboten hatte. So tat er. Wir beten. Vater, ich danke dir für das Zeugnis, das wir haben. Du bist gerecht, du bist gnädig. Sei auch uns gnädig. Amen. Das Thema: Ein Leben im Segen Gottes inmitten einer gottlosen Gesellschaft. Noah als Beispiel. Mit folgender Gliederung: Erstens der Fluch ohne ein Leben mit Gott. Zweitens der Segen des Lebens mit Gott. Und drittens der Segen des Gehorsams Gott gegenüber. Ich lese dazu nur noch ein paar Stichsätze aus dem Abschnitt zum ersten Punkt, Vers 11. Die Erde war verdorben vor Gott und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Zum zweiten, Vers 9. Noah war ein gerechter Mann, untadelig war unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott. Und zum dritten, Vers 22, Noah tat es nach allem, was Gott ihm geboten hatte, so tat er. Noah hat nicht nur eine geschichtliche, sondern vor allem auch eine heilsgeschichtliche Bedeutung, wie wir das auch in Matthäus 24 gesehen haben. Gott hatte den Menschen gemacht, aber der Mensch war abgefallen, und Gott hat hier eine neue heilsgeschichtliche Linie eingeschlagen, indem er die Menschheit vernichtet hat und nur Noah und seine Familie bewahrt hat. Später ruft Gott Abraham mitten aus dem verkehrten Geschlecht, lässt die anderen Menschen aber am Leben. Und so verfolgt Gott von Anfang an seine heilsgeschichtliche Linie. Wir sehen damit, das Heil kommt von Gott allein. Aber Gott erwartet Gehorsam vom Menschen. Und hier sehen wir gleichzeitig ein Beispiel, das Beispiel eines Menschen, der mitten unter einem korrupten und verdorbenen Geschlecht lebt, aber mitten in diesem Geschlecht als Himmelslicht leuchtet. Und da stellt sich die Frage, wie konnte Noah das? Woher hatte er die Kraft, so zu leben? Was war das Spezielle an seinem Leben? Zum Ersten, der Fluch ohne ein Leben mit Gott. Vers 11. Die Erde aber war verdorben vor Gott und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Vers 12. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. Verdorben. Was für ein Stichwort, um diese Menschheit zu beschreiben. Verdorben. Und zwar erscheint vorher schon, Vers 6, der Ausdruck Mensch oder Menschheit, Adam auf Hebräisch. Es geht um die Menschheit, die Gott geschaffen hat. Und zwar lesen wir im ersten Buch Mose in Kapitel 1, Vers 26 und 27, dass Gott den Menschen, den Adam, Adam heißt so viel wie Menschheit, die einzelnen Menschen werden als Söhne des Menschen bezeichnet, hebräisch Bnei Adam. Gott hat den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen, Gott ähnlich, damit der Mensch in einer harmonischen Beziehung zu Gott leben kann. Und das Urteil Gottes ist, siehe da, es war sehr gut, sehr gut. Und nun lesen wir von dieser Krone der Schöpfung Gottes, er war verdorben, verdorben. Worin die Verdorbenheit des Menschen bestand, das lesen wir nicht im Einzelnen, es heißt einfach immer wiederholt, verdorben. Und zweimal erscheint der Ausdruck, Gewalttat. Sie waren gewalttätig und verdorben. Die Erde aber war verdorben vor Gott und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Vers 11. Der entscheidende Ausdruck ist hier der Ausdruck vor Gott. Auch wenn die Menschheit Gott vergisst, lebt sie doch vor Gott. Und das ist das Übel des Menschen. Was? Dass er seinen Schöpfer vergisst. Der Mensch hat seinen Schöpfer vergessen. So lesen wir es auch in Lukas 17, Vers 26 und 27, eine Parallelstelle zu der Stelle, die einleitend aus Matthäus 24, ab Vers 27 gelesen wurde. Jesus sagt, und wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen, also bei seiner Wiederkunft. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und wurden verheiratet, bis an zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. Was haben sie falsch gemacht? Sie essen, tun wir auch. Sie tranken, tun wir auch. Sie heirateten, habe ich auch getan. Was ist falsch? Sind doch gute Gaben Gottes. Nun, die guten Gaben Gottes werden zum Problem und zum Verderben, wenn sie ohne Gott genommen werden. Das ist das Problem. Der Mensch nimmt die guten Gaben Gottes für sich in Anspruch ohne seinen Schöpfer. Undankbarkeit ist das. Das heißt, er tut einfach so, als hätte er es nicht von Gott. Und wenn dann viel Leid über die Erde kommt, dann beschuldigt man doch Gott. So viel Gewalttat. Man vergisst seinen Schöpfer, aber beschuldigt gleichzeitig den Schöpfer für das Böse, was auf der Welt geschieht. Und es geschieht wirklich viel Böses heute noch. Wir haben es vorher gehört von den verfolgten Christen. Warum lässt Gott das zu? Das ist übrigens eine andere Frage, warum lässt Gott das zu, als warum tut Gott das? Die Beschuldigung lautet oft eigentlich, warum tut Gott das? Gott tut das Böse nicht, er lässt manchmal viel mehr zu, als wir verstehen können. Warum? Wir lesen hier in Vers 6, dass Gott, so heißt es wörtlich, das heißt, es reute Gott. Aber wörtlich heißt es, Gott hatte Erbarmen darüber, dass er den Menschen geschaffen hatte. Und er hatte Mühsal bis ins Herz hinein. Gott schaut nicht einfach gefühlslos zu. Nein. Wir können sagen, Gott hat auch Gefühle. Und er leidet darunter. Im 1. Petrus 3, Vers 20 lesen wir von der Langmut Gottes in den Tagen Noahs, während die Arche gebaut wurde. Gott wartete demnach in Langmut ab. Und wenn Gott langmütig ist, heißt es, er hat einen langen Atem in der Hoffnung, dass der Mensch umkehrt. Und 2. Petrus 3, 9 lesen wir, Gott ist nämlich langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendjemand verloren gehe, sondern dass alle umkehren. Gott hat zur Zeit Noahs die Erde nicht einfach vernichtet im Nu, sondern er hätte ja die Arche auch selbst bauen können. Im Nu wäre sie da gewesen, hätte Noah retten können. Aber Gott hat Noah einen Auftrag gegeben und er hat viel Geduld gehabt, ausharren, in der Hoffnung, dass die Menschen umkehren. Aber offenbar hat sich niemand bekehrt. Ganz anders zur Zeit von Noah, Jona. Jona 3, Vers 10 lesen wir, und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Und Gott ließ sich das Unheil gereuen. Gott hatte Erbarmen über das Unheil, über das Böse, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Auch das ist Gott. Er kehrt von seinem Gerichtsplan ab, wenn der Mensch umkehrt. Und dieses Erbarmen Gottes hat schlussendlich Jesus Christus ans Kreuz geführt. Jesus, der Sohn Gottes, ist Mensch geworden, ist am Kreuz gestorben. Bis in die tiefste Gottverlassenheit hat er den Leidensweg des Menschen auf sich genommen. Bis in die tiefste Gottverlassenheit. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus ist die Antwort, weil er das Gericht Gottes auf sich genommen hat. Die heilsgeschichtliche Linie von Noah über Abraham führt schlussendlich zu Jesus Christus. Er ist der Same Abraham, so lesen wir das bei Paulus, der das ganze Gebot Gottes, das ganze Gesetz Gottes erfüllt hat und für uns gestorben ist. Und die Frage ist, nehmen wir dieses Heil an? Die Leute zur Zeit Noahs haben nicht gehört. Ganz anders zur Zeit von Jona. Die Frage ist, zu welcher Gruppe gehören wir? Zu den Leuten zur Zeit von Noah oder von Jona? Das waren Leute aus Ninive, die waren auch korrupt und schlimm. Aber sie hörten die Botschaft und verließen die Sünde und kehrten zu Gott. Wollen wir mit Gott leben oder wollen wir ohne Gott leben? Wollen wir unseren Schöpfer vergessen? Und Ulrich Pazani sagt, die Menschen haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Sie haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Das ist das Schlimme. Zum Zweiten, der Segen des Lebens mit Gott. Vers 9. Dies die Geschlechtserfolge oder andere Übersetzung der Zeugnisse Noahs. Noah war ein gerechter Mann, untadelig war er unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Noach, hebräisch, heißt Ruhe oder Erholung. Und dieser Satz, Noah war der 10. nach Adam. Und dieser Satz besteht aus 10 Worten. Und das erste und das letzte Wort im hebräischen Satz ist der Name Noah. Also ganz bewusst. Mit Gott wandelte Noah. So heißt es am Schluss. Kurz und knapp und bündig wird Noah beschrieben. Erstens, er war gerecht. Zweitens, er war tadellos, vollkommen. In Gottes Augen, nicht in Menschenaugen. Weil er mit dem Gott im Bund lebte. Und drittens, er wandelte mit Gott. Mit Selbstgerechtigkeit hat das nichts zu tun. Wir haben heute oft so schnell Angst, dann wird man zu fromm, zu selbstgerecht, wenn man Gottes Gebote ernst nimmt. Nein, im Gegenteil. Die Grundlage für Noah war sein Glaube. So lesen wir es in Hebräer 11, Vers 7. Dadurch, dass Noah die Arche gebaut hat, verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Hebräer 11, Vers 7. Noah lebte im Glauben und er lebte in einer Beziehung zu Gott und diese Beziehung zu Gott gab ihm die Kraft, anders zu leben. Noah wandelte mit Gott. Wörtlich können wir übersetzen, er ging mit Gott hin und her. Hin und her gehen, spazieren gehen. Das ist der Unterschied. Noah ging mit Gott spazieren. Auch von Henoch lesen wir dem siebten von Adam. Und Henoch wandelte mit Gott. Henoch spazierte mit Gott. 1. Mose 5, Vers 22 und 24 wird das wiederholt. Und er hatte Wohlgefallen bei Gott gefunden und er wurde sozusagen seiner Jugend entrückt im Alter von 365 Jahren. Also früh weggenommen werden kann auch ein Segen sein. Er wurde immerhin nicht 930 oder 969. Was für ein Zeugnis. Dieser Wandel mit Gott war die Grundlage für Noah, dass er tadellos lebte, in Gottes Augen, und er lebte bescheiden und demütig vor Gott. Ein herrliches Zeugnis, das über dem Leben von diesen zwei Menschen steht. Frage ist, was prägt mein Leben? Was wird einmal, wenn ich nicht mehr da bin, über meinem Leben stehen? Vielleicht 10 Wörter, vielleicht 5. Was sind das für Wörter? Jakob wandelte mit Gott, hoffentlich. Es geht nicht darum, dass meine Frömmigkeit vor den Menschen leuchten soll. Nein, wie Paulus es formuliert in Epheser 2, Vers 10, wir sind Gottes Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat, dass wir darin spazieren gehen. Spazieren gehen in den guten Werken, die Gott vorher bereitet hat. Noah wandelte mit Gott und dadurch, dass er die Arche baut, so lesen wir es im Hebräer 11, 7, verurteilte er die Welt. Warum verurteilte er die Welt? Er hat doch nur getan, was Gott sagte. Nun, Noah hat die Welt nicht verurteilt, Gott hat es getan. Aber diese Arche, die er gebaut hat, die bedeutete für seine Familie Rettung und für die Welt Gericht. Erleben wir es nicht manchmal auch so? Wir halten keine Moralpredigt, wir werfen den Leuten ihre Sünden nicht vor und gleichzeitig fühlen sie sich durch uns angegriffen, verurteilt. Warum? Nur weil wir mit Gott leben. Und sie merken es. Und das ist gut so. Das ist gut so. Unser Leben soll sprechen. Lauter als alle Worte. Noah, wir lesen von keiner Predigt, die er gehalten hat. Und trotzdem lesen wir im 2. Petrus 2, Vers 5, dass Noah ein Prediger der Gerechtigkeit war. Ein Prediger der Gerechtigkeit. Allein dadurch, dass er die Arche baute, war ein Prediger der Gerechtigkeit. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, der Gehorsam, der Segen des Gehorsams Gott gegenüber. Vers 22 im 1. Mose 6. Und Noah tat nach allem, was Gott ihm geboten hatte, so tat er. Wiederum sind 10 Worte. Diesmal nicht Noah als erstes und letztes Wort, sondern er tat. Es tat Noah nach allem, was Gott ihm befohlen hatte, so tat er. Er tat, er handelte, er machte es. Das ist eine andere Übersetzung. Er machte es. Immer wieder hatte Gott vorher gesagt, mache. 5-mal. In den Versen 14 bis 16 hatte Gott aufgefordert zu machen. Und dann dieser sehr schöne Schlusssatz. Und er machte nach allem, was Gott ihm befohlen hat. Was fällt hier auf? Noah lässt Gott Gott sein. Er weiß, Gott ist der Gebieter, nicht ich. Und er tut ganz schlicht und einfach, menschlich gesehen, ein großer Unsinn, den er da macht. Und ich kann mir vorstellen, dass sie gelacht haben, ein riesiges Schiff zu bauen ohne Wasser. Wie will er das ins Wasser schleppen und so weiter? Also da haben die Leute sicher auch gelacht darüber. Aber er macht ganz schlicht, weil Gott es gesagt hat. Wie schon erwähnt, wir lesen von keinen Bekehrungen, es hat offenbar auch keine gegeben. Denn gerettet wurden Noah, seine Frau, seine 3 Söhne und die Frauen der 3 Söhne, 8 Menschen. Immerhin, die Familie hat er gerettet. Die folgten ihm. Offenbar, die Söhne folgten ihm. Aber das war's dann auch. Leider lesen wir auch im Alten Testament von Gottes Männern, deren Söhne nicht gehorsam waren. Zum Beispiel Eli oder auch Samuel und David hatten Söhne, die nicht den Weg der Väter gingen. Eli wird allerdings dafür von Gott gerügt, weil er seine Söhne nicht gewarnt hat. Später sagt Gott zu Abraham, den er erwählt hat, damit durch seine Nachkommenschaft die ganze Erde, alle Nationen den Segen Gottes erleben können. Und Gott sagt zu Abraham, ich habe dich erwählt, Zitat aus 1. Mose 18, 18 und 19, damit er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befehle, dass sie den Weg des Herrn bewahren, Gerechtigkeit und Recht zu üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er über ihn geredet hat. Gott hat Abraham erwählt und seine Nachkommenschaft und Abraham soll seinen Söhnen befehlen, dass Gott seinen Heilsplan durch sie verwirklichen kann. Es ist, sehen wir somit, eine zentrale Aufgabe von gläubigen Eltern, den Glauben an ihre Kinder weiterzugeben. Und das braucht Zeit. Und das ist das große, tragische Problem unserer Zeit, dass Eltern nicht Zeit haben. Das ist ein großes, tragisches Problem. Übrigens in Israel noch größer, denke ich, weil dort beide verdienen. Vater und Mutter müssen, weil sie weniger verdienen und Lebensunterhalt aber doch teuer ist. Und manche Eltern haben auch ganz andere Ideale, leider auch manche frommen Eltern. Meine Kinder sollen eine gute Schule besuchen, sie sollen ein gutes Studium machen, sie sollen es besser haben und so weiter. Ist alles gut. Sie sollen Spaß haben im Urlaub, alles gut, wenn man das als Gabe Gottes empfangen kann, aber nicht das Entscheidende. Was bringt das, wenn man Gott vergisst? Was bringt das? Viel Unheil. Und das Erste, was wir tun können, ist den Glauben vorleben. In aller Fehlerhaftigkeit und Schwachheit. Den Glauben unseren Kindern gegenüber vorleben. Und ich muss sagen, wie viel Segen ich auch speziell durch meinen Vater empfangen habe, ist mir bewusst geworden, als mein Vater schon nicht mehr hier auf Erden lebte. Ich habe es nie so gesehen vorher. Ich wusste schon, dass ich den Segen empfangen habe durch meine Eltern. Aber das ist mir erst richtig bewusst geworden nach dem Studium. Und da war mein Vater schon im Himmel. Und wenn wir gläubige Eltern haben, lasst uns dafür dankbar sein. Auch wenn wir manchmal denken, ja, sind auch keine Engel. Wir sind alle nicht Engel, noch nicht. Auch als Eltern nicht und machen viele Fehler. Aber es ist ein Segen, wenn Kinder Eltern respektieren, ob gläubig oder nicht. Ob Eltern gläubig sind oder nicht. Es ist ein Segen. Vielleicht kann ich auch mal darüber predigen, Vater und Mutter zu ehren, das gilt für uns alle. Es ist ein Segen. Und umso mehr, wenn Eltern gläubig sind, ohne dass sie in menschlichen Augen vollkommen sind. Lasst uns dankbar sein dafür und das auch respektieren. Gott hat das so verordnet. Noah ist ein Beispiel dafür. Es haben sich offensichtlich keine Leute bekehrt. Sonst wären sie auch mitgerettet worden, wie zur Zeit von Jona. Aber immerhin, seine Familie war dabei. Seine Familie. Und das ist auch ein Zeugnis. Übrigens zeigt uns das auch, dass wir Bekehrungen nicht einfach in unserer Hand haben. Ich sage, wenn du wirklich ein Mann Gottes bist, dann müssen sich so und so viele Leute bekehren und so weiter. Sonst bist du kein Mann Gottes. Das sind menschliche Maßstäbe. Lesen wir mal Habakuk. Habakuk 1,5, Gott sagt, Habakuk beklagt sich über die Gottlosigkeit im Volk, dass sie Gottes Gesetz nicht beachten. Und Gott sagt, ich werde dich senden, sollst sie ihnen predigen, aber sie werden nicht auf dich hören. Welche eine Ermutigung. Und Habakuk ging. Und trotzdem haben einige gehört. Der Gerechte aber wird aufgrund von seinem Glauben leben, lesen wir dann immerhin auch in Habakuk 2, Vers 4. Wir sehen hier, die Menschheit, die Gott geschaffen hat, war verdorben. Gott hat sie ausgerottet. Aber Noah hat er gerettet, weil Noah mit Gott wandelte. Und Gott wollte diese heilsgeschichtliche Linie fortsetzen. Und er sah offenbar keinen anderen Weg, als den Rest der Menschheit auszurotten. Abraham hat Gott später auserwählt aus dem krummen Geschlecht. Und wir können von beiden sagen, dass sehr schön passt, was Paulus in Philipper 2, Vers 14 bis 16 schreibt. Tut alles ohne Murren und seid tadellos in einem krummen Geschlecht, in dem ihr leuchtet als Himmelslichter, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Seid tadellos in einem krummen Geschlecht, in dem ihr leuchtet als Himmelslichter, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Das hat Noah getan, das hat Henoch getan, das hat Abraham später getan. Und lass uns das auch tun. Und Gott wird unser Leben segnen. Und es zum Segen sein lassen für uns, für unsere Nachkommenschaft und für andere. Wir beten. Vater im Himmel, lass doch auch über unserem Leben dieses Motto stehen, dass wir mit dir wandeln, spazieren gehen durch unser Leben, durch dick und dünn. Dass wir unser Leben nicht einfach leben ohne dich, nicht nur am Sonntag mit dir leben, sondern im Alltag, wo wir sind, ob wir essen oder trinken, ob wir arbeiten oder schlafen, ob wir mit Freunden zusammen sind. Lass uns mit dir leben und deinen Segen weitergeben. Amen.